Lieber Vater, wir wollen dich bitten, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Ja, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, es verständlich zu machen. Ja, du weißt die Kraft und das Gewicht deiner Worte. Und ja, bitte hilf uns, es anzunehmen und zu hören, wie du willst, dass wir es hören. Ja, diese Worte sind mächtig und sind deswegen auch gefährlich. Herr, bitte, ja, wirke in uns, dass wir es richtig aufnehmen, dass es uns erbaut, dass es uns stärkt, dass du uns befähigst, für dich zu leben und wir nicht eingeschüchtert werden durch das Wort. Amen. Unser Predigttext steht in Hebräer 1, Vers 4 bis 2, Vers 4. Und ich werde es zum Anfang einfach mal lesen. Und er, also Jesus, ist um so viel erhabener geworden als die Engel, weil der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihm. Denn zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln zwar, sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Rechts ist ein Zepter deines Reiches, ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet. Und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchen von dem Engel hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie, die Engel, nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, welche das Heil erben sollen? Darum sollten wir nicht desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten? Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir fliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Glaubst du den Worten Gottes? In Römer 8, Vers 28 lesen wir Folgendes und den Folgenden. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Glaubst du das? Ich bin mir sicher, alle von euch würden sagen, ich glaube das. Aber wie ist das in Verzweiflung, in Leid, in Hoffnungslosigkeit? Bist du dann voller Hoffnung? Glaubst du das, wenn es drauf ankommt? Glaubst du, dass Gottes Kraft in dir wirkt? Glaubst du, dass du dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet wirst? Auch wenn dein Kampf mit dir selber und mit der Sünde hoffnungslos scheint. Auch wenn du denkst, ja, ich kämpfe jetzt schon seit Jahren gegen diese Sünde. Ich versuche immer wieder, mich zu bessern, aber das kriege ich einfach nicht hin. Glaubst du, dass Gott dich dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestalten kann? Und wie ist das mit Gottes Geboten? Glaubst du, dass Gottes Gebote gut sind? Warum fällt es uns dann so leicht, sie zu missachten? Ja, es ist jetzt gar nicht so drastisch und groß. Es können ganz einfache Dinge sein. Zum Beispiel einfach mal den Gottesdienst ausfallen lassen, weil irgendwie ein wichtiges anderes Event war. Zum Beispiel ein kleines bisschen die Wahrheit verdrehen, nur weil es sonst unangenehm wäre, ehrlich zu sein. Ja, oder sowas wie Schwarzfahren, kleines bisschen die Verkehrsregeln zu seinen Vorteilen biegen. Es müssen gar nicht so große Gebote Gottes sein, so heilsübergreifende. Es können auch die kleinen sein, die wir brechen. Warum brechen wir sie? Glauben wir nicht, wenn wir treu für Gott sind, Wahrheit in jedem Aspekt unseres Lebens leben, dass es uns gut tut, wenn Gott es sagt, dass wir das tun sollen? Ja, wir zweifeln an Gottes Worten. Ja, wenn wir scheitern in der Heiligung, geben wir oft auf und sagen, ja gut, dieses eine Problem fasse ich schon gar nicht mehr an, ich bin halt so. Dabei verspricht Gott uns, dass er in uns arbeitet, dass wir seinen Geist haben. Unser Predigttext warnt uns. Wir sollten desto mehr auf das achten, was wir gehört haben. Und jetzt folgt ein Vergleich. Denn wenn das durch die Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Das bedeutet, seht euch an, was den Menschen passiert ist, die im Alten Testament lebten und die Gebote Gottes bekommen haben und die Verheißung Gottes und die nicht beachtet haben, einfach weitergelebt. Vielleicht auch einfach nicht geglaubt, dass Gott die Verheißung wahrmacht. Und in der Regel können wir im Alten Testament sehr ausführlich lesen, dass das nicht so gut endete. Was soll dann jetzt mit uns geschehen, die wir das Neue Testament haben, so viel mehr Verheißungen und die so leicht in unserem Leben vergessen? Ja, die wir so schnell dabei sind, Gottes Worte zu missachten. Dieser Vergleich ist ziemlich schockierend und furchteinflößend. Aber wir sollten jetzt nicht zu sehr erschrecken, weil diese Errettung, von der hier die Rede ist, diese Worte Gottes, die wir ja jetzt haben, sind ja das, was wir eben in Römer 8, Vers 28 gelesen haben. Und am Ende von Römer 8, Vers 8, am Ende dieses Abschnittes kommt ja noch ein Satz, der ist, denn ich weiß, dass nichts mich aus der Hand meines Gottes reißen kann. Weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Kein Geschöpf, nichts. Wir können also gar nicht mehr aus Gottes Hand gerissen werden. Aber was sagt uns dann dieser Vergleich? Darum geht es jetzt. Gehen wir also einen Schritt zurück und schauen uns an, was jetzt dieser Aussage vorhergeht, was dieser Abschnitt uns eigentlich sagen will, und verstehen dann diesen Vergleich. Ja, was machen wir jetzt mit diesem Schock? Was machen wir mit dieser Angst, die das in uns aufruft? In diesem Vergleich geht es um die Engel und um Jesus. Und wie immer im Hebräerbrief geht es im Grunde um die Offenbarung durch Jesus, das Neue Testament, das, was wir jetzt haben, im Vergleich mit dem, was früher in Verheißung auf Jesus gesagt wurde, das Alte Testament. Und jetzt, in diesem Abschnitt, ganz konkret, geht es um die Engel. Jesus ist besser als die Engel. Das ist jetzt erstmal ein schwieriger Vergleich. Was sind die Engel? Der Hebräerbrief scheint jetzt ein ziemliches Fachwissen über die Engel vorauszusetzen. Für uns nicht mehr ganz so greifbar, weil Engel sind für uns ein bisschen verzerrt. Ja, ich meine, ein Besuch in einen Souvenir- oder Kartenladen reicht. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jemals wieder über Engel nachzudenken. Ich meine, wer kam auf die Idee mit den kleinen, nackigen Kindern mit den Locken? Und alles, was wir über Engel heutzutage haben, verzerrt irgendwie das Bild, was wir von Engeln haben. Ja, es gibt immer diese Schutzengel. Ganz viele Leute haben Engel vorne in ihren Autos sitzen. Tatsächlich sind Menschen heutzutage eher dazu geneigt, an Engel zu glauben, als an Gott. Und ein bisschen ist das auch verständlich. Ich meine, ein Engel, der nur das Gute von mir will, aber nicht sonst wirkliche Befugnisse hat, dem vertraue ich mich lieber an, als einem großen, schrecklichen Gott. Und das ist ein Phänomen, was wir in der ganzen Geschichte beobachten können. Ja, schau zum Beispiel auf die Kirche des Mittelalters. Die Heiligen und die Engel, wobei Heilige ja auch eigentlich nur Menschen, die Engel geworden sind. Und irgendwann fing man an, nur noch an diese Engel und Heiligen zu beten, anstatt zu Gott. Aber wieder verständlich eigentlich. Weil wenn die Alternative ist, einem schrecklich gerechten Gott zu begegnen, dann ist klar, dass nicht der Engel mir dienen muss, sondern ich muss Gott dienen. Und ich bin ein schlechter Diener. Und von den ersten Juden, die jetzt diesen Hebräerbrief bekommen haben, und nicht den ersten Juden, den Juden zur Zeit von Jesus, den ersten Lesern, ist etwas Ähnliches anzunehmen. Also man weiß, dass oft es war bei den Juden zu der Zeit, dass Engel auch eine gewisse Überbetonung hatten. Bei denen ergibt es jetzt aber Sinn. Also die glauben nicht an irgendwelche komischen Schutzgeister und kleine geflügelte Jungs, sondern die hatten das Alte Testament. Und aus dem Alten Testament kam diese Überbetonung der Engel. Ja, also sie hatten ein sehr biblisch geprägtes Bild von Engeln eigentlich. Weil wenn man jetzt das Alte Testament sich anschaut und sieht, was alles über Engel darin gesagt wird, sollte man ein ziemlich großes Bild von Engeln bekommen. Engel sind ganz schön beeindruckend. Also schauen wir uns erstmal an, was es jetzt überhaupt mit Engeln auf sich hat. Das müssen wir jetzt machen, bevor wir wieder zum Text zurückkehren können. Engel sind herrlich. Ja, Engel sind die Diener und die Boten Gottes. Das heißt, im Alten Testament sind sie im Grunde die Stellvertreter von Gottes Herrlichkeit. Ja, wer einen Engel sieht, der sieht im Grunde Gott zu einem abgeschwächten Teil. Aber Gottes Herrlichkeit begegnet den Menschen durch die Engel. Und was ist die Reaktion von allen Menschen im Grunde, die dem Engel begegnet? Furcht und Anbetung. Die Engel müssen immer sagen, fürchte dich nicht. Nein, du wirst nicht sterben. Sogar der Apostel Johannes, wenn er in Offenbarung 19 einem Engel begegnet, das Erste, was er machen will, ist diesen Engel anbeten. Johannes. Wir können also in der Begegnung zwischen Engel und Mensch sehen, was für eine Wirkung Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit, Gottes Heiligkeit auf den Menschen hat. Dabei sind die Engel nur Boten, nur Stellvertreter. Gottes Herrlichkeit ist in ihnen sichtbar. Aber es ist nicht ihre eigene Herrlichkeit. Das zweite ist, Engel sind mächtig. Ja, ein Zusammenhang, wie Engel oft im Alten Testament vorkommen, ist ein großes Heer, zum Beispiel die Assyrer, die belagern, ich glaube, es ist Samarien, und die Stadt ist umstellt und keine Chance. Und es wird extra in dieser Geschichte dann ausgemalt, wie stark diese Armee ist und wie die Israeliten keine Chance haben. Und dann sind es die Engel, die dieses Heer schlagen. Ja, die Engel gehen rum, die 10. Plage, es ist der Engel, der durch Ägypten geht und alle möglichen Erstgeborenen tötet. Wenn du einem Engel gegenüberstehst, hast du ziemlich schlechte Chancen. Er ist wahrscheinlich mächtiger als du. Und Vers 7 unseres Predigtexts, 1 Vers 7 vom Hebräerbrief, da ist ein Zitat aus einem Psalm wieder. Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Die Engel erfüllen Gottes Aufträge, schnell wie der Wind und mächtig wie das Feuer. Engel sind mächtig. Aber genau wie ihre Herrlichkeit ist auch ihre Macht nur von Gott. Es ist nicht ihre eigene. Er macht sie zu Feuerflammen und zu Winden. Das dritte, Engel sind Wahrheit. Vieles, was wir im Alten Testament lesen, wurde von Engeln vermittelt. Ja, in unserem Predigttext in Kapitel 2, Vers 2 wird sogar impliziert, und das wird an anderen Stellen des Neuen Testaments bestätigt, dass die 5 Bücher Mose, das Gesetz, nur von Engeln übermittelt wurde. Ja, es liest sich immer, als wenn Mose direkt mit Gott reden würde. Scheinbar wurde hauptsächlich durch Engel das Gesetz übergeben. Und wir können quasi davon ausgehen, dass es mit Propheten ähnlich ist. Ja, oder Hesekiel, der begegnet tatsächlich wirklich, redet mit den Engeln. Also vieles, was im Alten Testament steht, kommt von den Engeln. Nein, es kommt nicht von den Engeln, es kommt von Gott. Aber die Engel sind die Übermittler. Also was Engel sagen, das ist Wahrheit, das sind Worte Gottes. Engel sind Wahrheit. Aber es sind Gottes Worte. Ohne sie wären die Engel nichts Besonderes. Herrlichkeit, Macht und Wahrheit. Engel sind krass. Unglaubliche Wesen. Und jetzt, wo unser Bild einigermaßen von den Engeln der Bibel entspricht und auch mit den von den Juden damals vergleichbar ist, können wir mit unserer Bibelstelle weitermachen. Jetzt beginnt nämlich dieser Vergleich. In Vers 4. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Okay, sofort werden die Engel einfach links liegen gelassen. Ja, denn zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Das sind die ersten zwei von insgesamt 7 Zitaten aus dem Alten Testament, mit denen dieser Vergleich dargestellt wird. Und diese zwei sind jetzt auch sowas wie die Hauptthese quasi. Es ist der Name von Jesus, der ihn von den Engeln abhebt. Name klingt heutzutage so ein bisschen bedeutungslos, aber es ist sein Titel, sein Wesen, seine Identität. Und zwar nennt Gott ihn seinen Sohn. Der Sohn ist auch eine Art Stellvertreter des Vaters. Ganz ähnlich wie die Engel. Ja, er ist auch nur, in ihm wird auch nur die Herrlichkeit des Vaters sichtbar. Aber die Engel haben keine eigene Herrlichkeit. Ja, sie geben nur Gott wieder. Sie tragen nur seine Fahne. Die Herrlichkeit von Jesus ist, weil er der Sohn ist, die von Gott, aber auch seine eigene. Jesus ist Gott und alle Herrlichkeit gehört auch ihm. Also ist ganz klar, die Engel sind viel niedrigere Wesen. Und in Vers 6 geht es weiter. Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Wieder ein Zitat aus dem Alten Testament. Und wenn man jetzt dieses Zitat im Psalm 97 nachliest, wird es noch interessanter. Dort werdet ihr nämlich lesen, vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Das hebräische Wort hier ist nämlich Elohim. Und das ist das Wort, was wir für Gott kennen. Aber im Alten Testament ist es gar nicht unüblich, dieses Wort auch für die Engel zu benutzen. Da seht ihr mal, was für eine Bedeutung die Engel im Alten Testament haben. Ja, so werden sie dargestellt. Sie werden Götter genannt, ähnlich wie das Wort auch manchmal für Gott benutzt wird. Aber das macht diesen Kontrast größer. Diese Götterwesen müssen Jesus anbeten. Jesus' Herrlichkeit und Majestät ist weit über den Engeln. Und es ist seine eigene. Das nächste Zitat kommt aus Psalm 45. Den haben wir ja gerade schon gelesen. Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reichs ist das Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Wir schauen uns diesen Psalm jetzt nochmal genauer an. Aber vorher ist es jetzt das Schwierige daran, es geht die ganze Zeit um Begriffe von Herrlichkeit, Majestät, Macht, Pracht. Begriffe, die uns nicht wirklich ins Staunen bringen, weil Militärparaden und einem König zu jubeln, ist in Deutschland nicht mehr ganz unser Ding. Also uns fehlt da so ein bisschen der Bezug zu. Aber ich denke, hier im Psalm 45 soll es ganz genau darum gehen. Ja? So ein Staunen, so eine Begeisterung, das Anbeten einer königlichen Majestät, darum geht es. Wenn euch das hilft, spielt in eurem Kopf vielleicht den Soundtrack von Herr der Ringe ab. Das ist bei mir immer dann das, was hilft. Der Psalm ist übertitelt als ein Hochzeitslied. Und zuerst wird dieser König beschrieben, der heiratet. Und dann später geht es um diese wunderschöne Frau, die mit ihm zusammengeführt wird, seine Braut. Mein Herz fließe über mit einem lieblichen Lied. Ich sage, meine Gedichte sind für den König bestimmt. Meine Zunge ist wie der Griffel eines gewandten Schreibers. Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held. Deine Majestät hat Pracht. In deiner Pracht fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und Gerechtigkeit. Und deine Rechte lehre dich furchterregende Taten. Deine Pfeile sind scharf. Sie unterwerfen dir die Völker. Sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Zuerst wird die Schönheit und die Herrlichkeit des Königs beschrieben. Dann seine Macht und seine Gewalt. Er siegt über alle seine Feinde. Bis hierhin könnte es noch über irgendeinen israelitischen König gehen. Aber dann folgt, und das ist jetzt das Zitat aus unserem Predigtext, dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Und plötzlich kann nur noch einer gemeint sein. Jesus, der Nachkomme von König David. Jedem Juden wird hier klar gewesen sein, dass keiner von ihren Königen dieser Beschreibung entspricht. Und uns zeigt es wieder einmal, das Alte Testament hat schon immer nur mit Jesus funktioniert. Es kann nur so existieren und nur so funktionieren. Und jetzt geht es weiter. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hasst die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Ich glaube, An dieser Stelle können wir kaum noch von einem Vergleich zwischen Engeln und Jesus reden. Ja, Jesus sitzt auf dem ewigen Thron, voller Macht und Herrlichkeit. Er regiert und die Engel sind seine Diener. Und worum geht es in dieser Herrschaft? Um Wahrheit, um Sanftmut und Gerechtigkeit. Ja, das sind die Dinge, die in dem Psalm von ihm genannt sind. Und eines wird noch deutlich. Du willst ganz sicher nicht der Feind von diesem König sein. Und hier kommen wir ins Spiel. Gerechtigkeit ist wohl keins von unseren Charakterzügen. Aber was man in diesem Fall auf jeden Fall sein will, ist die Braut. Und von der ist jetzt in diesem zweiten Teil des Psalms die Rede. Auch sie ist wunderbar beschrieben. Es geht bei ihr besonders um Schönheit und Anmut. Und betont wird ihr Kleid. Ein wunderschönes Kleid, das sie wahrscheinlich vom König selbst bekommen hat. Das ist ja auch notwendig. Ja, die Herrlichkeit der Braut muss der des Königs entsprechen. Und wir wissen, wenn Jesus der König ist, dann ist die Gemeinde die Braut. Aber jedem von uns ist klar, Gerechtigkeit, Herrlichkeit, das sind nicht unsere Qualitäten. Und doch lässt der Psalm keinen Zweifel. Die Herrlichkeit des Königs, das ist die Herrlichkeit seiner Frau. Jesus kleidet seine Gemeinde in Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Nicht eventuell, nicht vielleicht. Er tut es. Und das ist wieder ein elementarer Unterschied zu den Engeln übrigens. Jesus kann seine Herrlichkeit weitergeben, auf andere übertragen. Und seine Herrlichkeit wird in uns, der Braut, sichtbar. Ja, wie soll das aussehen? Gottes Herrlichkeit in uns? Fangen wir jetzt an zu leuchten wie Mose damals? Ja. Ja, tun wir. Und zwar strahlen wir drei Dinge. Wahrheit, Sanftmut und Gerechtigkeit. Alle drei sind aber nicht von uns, sondern von Jesus. Wir sind nur die Träger dieses wunderschönen Gewandes. Und damit kommen wir zum nächsten Zitat unseres Predigttextes. Und das ist jetzt Psalm 102, den wir auch schon gelesen haben. Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Mir fällt gerade auf, dass hier auch wieder ein Kleid ist, aber das ist ein anderes, die haben nichts miteinander zu tun. Auch in diesem Psalm 102 haben wir wieder zwei Teile. Ja, zuerst wird ausführlich die Vergänglichkeit, das Leid des Menschen beschrieben. Ja, es gipfelt im Psalm 102, Vers 12. Meine Tage sind wie ein langgestreckter Schatten und ich verdorre wie Gras. Und darin finden wir uns wieder. Ja, das sind wir doch eher. Wir sind eher verdorrendes Gras als die prachtvolle Braut des mächtigen Königs. Jeder von uns kann ja einfach auf die Welt schauen. Krieg und Verfall. Jeder kann sich selbst anschauen und sieht dasselbe. Krieg, Streit, Verfall. Und demgegenüber steht jetzt der zweite Teil des Psalms. Der ewige Gott. Unvergänglich, unveränderbar. Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Und in diesem Psalm, dem zweiten Teil vor allem, wird jetzt der ewige Gott angefleht, dem Menschen aus dem Verfall zu helfen. Und jetzt sagt uns der Hebräerbrief, dass hier ganz konkret von Jesus die Rede ist. Es ist nicht einfach nur Gott. Der Hebräerbrief sagt, das ist Jesus. Und das ist spannend, weil in wem ist die Vergänglichkeit des Menschen und die Unvergänglichkeit Gottes vereint? Jesus, er hat als Mensch alles, was in diesem Psalm steht, durchgemacht, auf intensivste Weise. Dieser Psalm könnte von Jesus gebetet sein, als er am Kreuz hängt, vielleicht auch vorher. Besonders kurz vor dem, was wir da lesen, du aber bleibst, der du bist, ja, das ich spreche, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Und direkt danach kommt, du hast vor Zeiten die Erde gegründet. Es ist ganz beschreibend. Jesus stirbt früher als ein normaler Mensch. Jesus, Mensch und Jesus, mächtiger König. Und diesen Kontrast haben wir. Und jetzt durchlebt Jesus diese Hoffnungslosigkeit, diese Verlorenheit des Menschen, um den Psalm zu erfüllen. Ja, der Psalm ist, der Mensch ist verloren, Gott ist groß, hilf uns Gott, damit wir auch gerettet werden und nicht vergehen müssen. Und Jesus macht alles drei zusammen. Der Psalm endet dann in der Erfüllung. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Das ist noch als auf Gott bezogen. Und dann, die Söhne deiner Knechte werden bleiben, und ihr Same wird vor dir bestehen. Diese Ewigkeit wird jetzt auf den Menschen ausgeweitet. Und das ist interessant, das verknüpft ihn auch mit dem Psalm 45, weil da steht am Ende genau dasselbe, dass für die Söhne und die Nachkommen der Braut, dass sie auch ewig Fürsten sein werden. Die Rettung ist möglich, weil Jesus ewig ist. Er ist aber gestorben, damit wir gerettet werden. Aber er lebt, damit wir gerettet bleiben. Darum kann er jeden, der an ihn glaubt, in Gerechtigkeit kleiden. Er sorgt dafür, dass seine Braut seiner Herrlichkeit entspricht. Das ist die Errettung, die wir nicht missachten sollten. Das, was uns von Jesus gesagt ist, seine Wahrheit, die alles übertrifft, ja, das Alte Testament, was durch die Engel gesagt wurde, ist wertlos im Vergleich zu dem, was Jesus ist, was er uns gesagt hat, was wir durch ihn haben. Weil, wie wir gesehen haben, das Alte Testament funktioniert nur mit Jesus. Ja, ohne ihn ist das Alte Testament auch quasi nur ein Buch. So wertvoll ist Jesus. Darum heißt es, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jede Ungehorsam seinen gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir so eine große Errettung missachten? Worauf das hinaus will, ist, es wäre absolut unsinnig, mit allem, was wir gerade über Jesus Wahrheit und Herrlichkeit und Macht gelernt haben, nicht ihm zu glauben. Nein, es wäre wahnsinnig. Die Braut, die dem König mitten in der Zeremonie vor dem Altar wegläuft, macht sich wahrscheinlich erheblich unbeliebter als die, die gleich den Heiratsantrag ablehnt. Und es stimmt, je mehr wir wissen und je mehr uns offenbart ist Und je näher wir Jesus kommen, desto größer ist das Gericht, wenn wir Gott trotzdem missachten. Und das ist schockierend. Das soll auch schockierend sein. Was ist, wenn wir irgendwann aus irgendeinem Grund zu schwach glauben? Uns vielleicht sogar ganz von Gott abwenden. Ja, wie oft gibt es diese Geschichte? Menschen, die in einem Moment für die Gemeinde gelebt haben und im nächsten sind sie abgekehrt. Ich frage mich dann immer, wenn ich sowas höre, mit Sicherheit waren diese Leute sich an irgendeinem Punkt doch so sicher wie ich jetzt in ihrem Glauben. Kann ich der Nächste sein? Wenn es von meiner Stärke abhängig ist, von der Besonderheit meines Glaubens, dann ja. Ohne Frage könnte ich der Nächste sein, der sich von Gott abwendet. Aber wisst ihr, das ist nicht, was der Text hier sagen will. Darum geht es nicht. Der Text fordert uns auf, glaub den Worten Gottes. Weil sie sind glaubwürdig. Weil sie sind von Jesus. Und was Jesus bedeutet, haben wir gerade gesehen. Und was ist das Wort Gottes? Ja, das haben wir ganz am Anfang gehört. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So werden auch wir Söhne. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es kann nicht gemeint sein, pass auf oder du verlierst deinen Glauben. Und erst recht nicht, pass auf oder du verlierst deine Rettung. Das ist unmöglich. Das lesen wir hier. Aber trotzdem möchte der Text, dass wir schockiert sind. Ja. Prüfe deinen Glauben. Ja, wir sollen das lesen und denken, uff, warte, nehme ich denn die Worte Gottes ernst? Und wenn ja, warum lebe ich dann nicht so? Ja. Wieso achte ich so wenig auf das, was in der Bibel steht? Wieso gehorche ich so wenig? Zeig dein Leben, dass du glaubst. Wenn nicht und wenn auch, dann bete zu Jesus und er wird dir helfen, wo du es brauchst. Ja, dieser Text ist auch nicht, sieht man deinem Glauben an, dass du glaubst. Nein, dieser Text ist, nimm die Worte ernst. Und Jesus sagt uns, bitte. Und ich gebe euch. Wir müssen an dieser Stelle erkennen, dass unser Glaube nicht genug ist. Und genau das soll es sein. Wir sind vollkommen abhängig von Jesus. Und darin liegt unsere Stärke. Ja? Wir sollen hier schockiert sein und denken, ich bin der Nächste, der sich abwendet. Damit wir auf Jesus uns werfen. Seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit, seine Sanftmut, das ist unsere Herrlichkeit. Das ist unser wunderschönes Hochzeitskleid. Und dazu sollte dieser Text uns auffordern. Wir lesen das und denken, bin ich der Nächste? Nein, bist du nicht, weil Jesus hat dir das Hochzeitskleid angezogen. Und jetzt können wir mit neuem Mut, mit neuer Freude diese Gerechtigkeit und diese Wahrheit und diesen Sanftmut in unserem Leben leben. Ja, Gerechtigkeit in unserem Leben, was heißt das? Es ist ganz einfach, wir müssen nicht Angst haben, wir müssen uns nicht bestätigen. Wir müssen nicht ständig diesen Kampf dieser Welt um uns herum nachahmen, um irgendwie Geltung zu bekommen, um irgendwie noch gut dazustehen. Ja, wenn man so die Leute um sich herum beobachtet, spürt man richtig diese Verzweiflung. Der eine hört nicht auf zu arbeiten und Geld zu verdienen, weil irgendwie muss er doch sein Leben rechtfertigen. Nein, ihr seid gerecht. Seine Wahrheit. Ja, wir können Wahrheit leben. Zum Beispiel, indem wir einfach nicht lügen. Und so uns bemühen, in unserem Leben wahrhaftig zu sein. Und gleichzeitig möglichst nah an seinem Wort. Immer wieder die Bibel lesen. Es sind die kleinen Dinge, einfach nicht die Wahrheit verbiegen, wo Gottes Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Tja, und Sanftmut. Sanftmut ist ein großes Wort, wo man sich viel drunter vorstellen kann, irgendwie. Und ich glaube, das ist auch Absicht. Sanftmut ist irgendwie mild. Ja, wir sind gerecht, aber wir drücken es anderen nicht auf, weil wir sind sanftmütig. Liebe, Demut. Das sind die Dinge, die uns ein bisschen schwierig fallen. Nicht den Vorteil suchen, den eigenen. Das ist unser wunderschönes Hochzeitskleid. Und diese Dinge finden wir nur durch Jesus. Weil er uns Gerechtigkeit gibt, nicht weil wir so viel wert sind. Weil er sanftmütig ist, können wir diese Sanftmut weitergeben. Und weil er uns zeigt, was Wahrheit ist. Jetzt bleibt natürlich die Frage, was ist mit denen, die sich abgewendet haben? Eine schmerzhafte Frage, weil wir keine wirkliche Antwort haben. Vor allem, wenn es Leute sind, die uns nahe sind, bleiben wir mit dieser Frage ein bisschen stehen. Für sie gilt dasselbe wie für uns. Auch sie kann nichts von Jesus scheiden. Wenn sie zu ihm gehören, wird er sie zurückführen. Und darauf können wir vertrauen. Aber können wir wissen, ob sie zu ihm gehören? Kaum. Das macht es hart. Ja, es fällt uns ja bei uns selber schwer, immer wieder fest darauf zu vertrauen, dass wir zu ihm gehören. Wir können es in uns selber immer wieder erneuern, diese Gewissheit. Zum Beispiel durch das Abendmahl. Aber wie sehr können wir es dann bei anderen sehen? Die Drohung in diesem Bibeltext ist ganz klar an sie gerichtet. Und an alle, die das Evangelium hören, aber nicht auf ihr Leben anwenden wollen. Und für die ist es eine schreckliche Drohung. Und auch hier ist es vielleicht unsere Aufgabe, in Sanftmut diese Drohung zu vermitteln. Ich habe einen Absatz in unserem Vergleich übersprungen. In Kapitel 1, Vers 14. Da heißt es von den Engeln: Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen? Der Vergleich ist schon lange kein Vergleich mehr. Irgendwann in diesem Vergleich wurde die Gemeinde dazugeholt und jetzt sind die Engel nicht nur unter Jesus, jetzt sind die Engel auch noch unter uns. Ja, den Kindern Gottes, uns, die Jesus seine Brüder nennt, steht alle Macht Gottes zum Dienst bereit. Auch die Engel, sind sie nicht alle ausgesandt Um unseretwillen? Wir haben also nichts zu befürchten. Das ist Macht auf unserer Seite. Wir haben die Herrlichkeit des Königs in uns. Sie ist unsere durch ihn. Und auch die Engel sind unsere Diener. Sie dienen uns. Darum glaubt den Worten Gottes mit allem Mut, egal wie weit entfernt die Verheißung und die Erfüllung davon scheint, egal wie unrealistisch, Gottes Worten können wir vertrauen und müssen es, weil es ist das Einzige, was Sinn ergibt. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus, zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.